der Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist auf dem Weg nach Ostrava und das heißt, ja, jetzt ist es vorbei mit der Testerei. Jetzt geht's richtig rund. Unsere erste Vorschau auf das Turnier, nämlich auf die Gruppe B mit Bernd Schwickerer. Servus.
Dach, Herr Fetzer. Und nochmal vielen Dank an alle, die diesen Podcast hier ermöglicht haben.
Genau, namentlich heute mal an Milan, Fabian, Peggy, Bastian, Volker, Christoph, Lars, Steffen, Stefan und Florian. Ihr wart die ersten 10, die dieses Projekt unterstützt haben. Mittlerweile sind es über 90, die den WM-Podcast so gut finden oder so viel erwarten, dass sie das auch supporten wollen. Unter startnext.com/WM2024 könnt ihr unsere Arbeit weiter unterstützen. Und wenn wir das nächste Level erreichen, bekommen alle unseren Podcast 10 Minuten Eishockey im September und im Oktober dann an allen Wochentagen zugeschickt. Also dann gibt's noch ein bisschen mehr Eishockey dann, wenn die Saison in der DL wieder startet. Aber da haben wir noch lange hin. Bernd, wir starten.
Einen neuen Namen überlegen, weil mit bissl hat das hier ja gar nichts mehr zu tun.
Na, oder? Genau. Deswegen heißt ja auch unter dem Hashtag bissl mehr WM steht das Ganze hier, würde ich sagen. Ja?
Stark. Absolut stark. Also, wir haben uns das folgendermaßen überlegt. Wir machen jetzt einen großen Podcast pro Gruppe und dann nochmal einen gesonderten zur deutschen Nationalmannschaft. Und ich habe jedes Mal so ein paar Fakten rausgeschrieben zu den einzelnen Clubs. Damit beginne ich und dann übernimmt der Herr Fetzer und erzählt euch mehr als Zahlen, sondern vor allen Dingen Inhalte. Da ist er ja bekannt für.
Genau. Und wir fangen mit dem Club Schweden an in der Gruppe.
Hab ich Club gesagt?
Ja, ist auch ein Club, ein großer Club.
Team. Okay, also fangen wir mit Schweden an. Ich habe 5 Kategorien immer und die sind auch ganz einfach. Wir beginnen mit der Kategorie, seit wann ist dieser Club denn Mitglied der IIHF? Also, dass wir so ein bisschen darauf gucken, wie groß ist die Eishockey-Tradition? Auch seit wann gibt das Land überhaupt? Ist ja bei manchen, ne, die zum Beispiel Lettland war ja jahrzehntelang keine eigene Nation. Also, Schweden seit 1912 schon dabei. Punkt 2 ist Weltranglistenplatz 6. Das finde ich jetzt erstmal ein bisschen wenig, wenn man an Schweden denkt, aber so ist es nun mal. Dann ganz interessant, aktive Spieler. Wie viele Spieler gibt es und Spielerinnen? Ich habe einfach die Gesamtzahl genommen auf der Homepage der IHF. In Schweden gibt es derzeit 73.585 Menschen, die Eishockey spielen. Das ist nicht ganz so schlecht. Für die gibt es auch diverse Hallen, nämlich 374 Eishallen gibt es in Schweden. Davon zusätzlich nochmal 75 Plätze außerhalb, also ohne Dach drüber. Und dann war die letzte Kategorie, wie lief es denn eigentlich bei der letzten WM? Und die lief nicht so doll für die Schweden. Viertelfinale raus, 1-3 gegen Lettland. Herr Fetzer, bitte.
Ja, vielleicht kann man da noch ergänzen, ne, wenn man das Ganze so ein bisschen in die Relation setzt zur Einwohnerzahl. Schweden hat so 10,5 Millionen Einwohner. Also ihr wisst das natürlich, aber die Zahlen unterstreichen das. Ein Eishockeyland auf jeden Fall. Wenn du schon dieses Turnier von 2023 angesprochen hast, dann starten wir vielleicht da. Da sind die Schweden Gruppenzweiter geworden, haben auch schon gegen Deutschland gespielt, mit 1-0 gewonnen, haben dann gegen die USA nach Verlängerung verloren. Also eigentlich eine gute Gruppenphase als Gruppenzweiter reingegangen ins Viertelfinale und dann gegen Lettland verloren mit 1-3. Das war die Überraschung des Viertelfinals, am Ende also Sechster geworden. Und das ist ja irgendwie ein Trend, der sich fortsetzt, oder Bernd? Also wir haben Schweden 2017 und 2018 Weltmeister und seitdem im Viertelfinale gegen Finnland verloren, Prestigeduell, die dann 2019 auch Weltmeister geworden sind, 2021 sogar in der Gruppe raus, 2022 im Viertelfinale gegen Kanada verloren und jetzt eben letztes Jahr gegen Lettland im Viertelfinale gescheitert. Also ich würde mal sagen, wird mal wieder Zeit für ein erfolgreiches Turnier von Schweden und dafür haben sie sich vor allem in der Verteidigung ein bisschen was geholt für dieses Turnier.
Ja, und gut, dass du die WM-Titel 17-18 angesprochen hast, weil da hatten die Schweden ja wirklich ein Team mit diversen NHL-Stars, also nicht, dass sie in den letzten Jahren jetzt nur in Anführungszeichen Schrott dahin geliefert hätten, überhaupt nicht, aber dieses Jahr haben sie nochmal wieder richtig reingetan, also allein in der Abwehr, Dahlin, Hetman, Karlsson, also das sind wirklich 3 Weltklasse-Verteidiger, kann man nicht anders sagen, also alle sind jeweils Abwehrchef in ihrem Verein, alle gehören zu den besten, teilweise Nummer-1-Picks, teilweise Stanley Cup-Sieger, teilweise ganz mit riesen Gehältern und sowas. Also das ist natürlich wirklich schon krass und das ist definitiv die beste Abwehr des kompletten Turniers.
Ja. Letztes Jahr war das Problem, dass sie zu wenig Tore geschossen haben. Also schon in der eigenen Gruppe die wenigsten. 1 gegen Deutschland, 1 gegen Finnland, dann nach Shootout gewonnen gegen Finnland, 3 gegen die USA. Okay, aber gerade gegen die Mannschaften, die ins Viertelfinale gekommen sind, also nicht so viele Tore geschossen. Leo Carlsson und Lucas Raymond waren da letztes Jahr mit dabei. Carlsson jetzt diese Saison oder dieses Jahr nicht. Raymond ist wieder mit dabei. Und ja, du hast die Verteidigung angesprochen, Karlsson, Hettmann, Dahlin. Im Sturm, ja, sie sind sehr, sehr gut aufgestellt. Sie haben fast nur NHLer mit dabei, aber ich schiel noch so ein bisschen in Richtung NHL-Playoffs. William Nylander und Philipp Forsberg, das wären ja noch zwei, das waren die besten zwei Scorer in der NHL, die aus Schweden kommen. Die sind aus den Playoffs ausgeschieden. Nylander hat ja auch schon mal WM gespielt. Zuletzt war er 2019 mit dabei, wenn mich alles täuscht. Er war auch damals bei dem WM-Triumph mit dabei, erinnere ich
mich. In Deutschland, wo er den Lundqvist umgehauen
hat. Er hat den Lundqvist umgehauen, genau. Ja. Ja, also ich würde sagen, wenn da noch was kommen sollte, wäre ganz cool für Schweden, wenn es eben im Sturm ist. Ich habe jetzt nicht die allerletzte Information, wir zeichnen ja am Dienstagvormittag auf. Also so ein paar Möglichkeiten gibt es ja für alle Teams noch, Spieler zu holen. Aber klar, die Verteidigung ist überragend.
Ja, und Sturm, man muss natürlich trotzdem sagen, dass diese Mannschaft 25 Tore-Spieler im Kader hat, ne, in der NHL. Und da so ein Lucas Raymond sogar 31, Joel Eriksson 36, Adrian Kempe, den wir letztens ja schon mal gelobt haben, der auch starke Playoffs gespielt hat, hat auch 28 gemacht, immerhin 75 Punkte, also quasi Punkt pro Spielspieler in der NHL. Also ist nicht so, als hätten die jetzt eine schlechte Offensive. Ich gebe dir aber trotzdem recht, kommen Nylander und Forsberg dazu, ist das nochmal ein Update.
Genau, du hast im Tor auch, du hast Philipp Gustafsson, Minnesota, oder Jesper Wahlstedt, Minnesota beziehungsweise Iowa, da wurde länger schon immer gesagt, Jesper Wahlstedt ist der beste Torwart, der nicht in der NHL spielt. Jetzt hat er seine ersten NHL-Spiele gemacht. Du hast Samuel Ersson in Philadelphia, also auch drei NHL-Goalies. Es sind nicht mehr so die ganz, ganz Großen, wie Lundqvist einer war. Aber trotzdem, du hast eine Megamannschaft. Und dann haben wir natürlich immer auch so Players to watch. Und meiner ist jetzt nicht besonders kreativ, aber es ist natürlich einer von den großen Namen und das ist bei mir Rasmus Dahlin. 13, 15, 20 Tore in den letzten drei Jahren. Er hat schon die WM 2022 gespielt und ich würde sagen, er ist jetzt also wieder zurück in Europa, wo er ja schon als Junior dann aufgezockt hat in Schweden und ich bin sehr gespannt, wie er sich da im internationalen Eishockey präsentiert, nachdem er sich jetzt auch in der NHL einfach zu einem absoluten Top-Verteidiger entwickelt hat.
Gute Wahl, ich nehme trotzdem Herrn Eriksson Eck, weil ich finde nicht nur, dass der offensiv krass ist, wie gesagt, dieses Jahr 30 Tore und 34 Vorlagen, ich finde den defensiv auch extrem stark. Und das ist so der Inbegriff des schwedischen Eishockeyspielers, wie ich mir den vorstelle. Also nicht so mega fancy, aber schon immer spektakulär unterwegs und halt defensiv total verantwortungsbewusst. Und ich glaube, der wird sehr, sehr viele gegnerische Stürmer bei dieser WM vor große Probleme stellen.
Dann machen wir weiter mit der USA, würde ich sagen, in dieser Gruppe. Wir müssen ja sieben Mannschaften betrachten, alle außer Deutschland, die kommen dann
extra. Deutschland auch kurz.
Ja, logisch.
Okay, also die USA sind in der IHF seit 1920, also nicht von Beginn an. In der Weltrangliste stehen sie aktuell auf Rang 4, ist natürlich auch zu wenig gerade, wenn man sieht, was auch in der Jugend abgeht, was mit den Frauen abgeht. Aber diese Weltrangliste ist natürlich ja so die Männerweltrangliste. Aktive Spieler, und jetzt kommt eine Zahl, schnall dich an, wenn du es nicht eh schon getan hast, 556.929. Wir reden davon, dass in den USA mehr als eine halbe Million Menschen Eishockey spielen. Natürlich hat dieses Land auch mehr als 300 Millionen Einwohner, ist auch klar. Aber trotzdem eine halbe Million Leute und Hallen ist so eine schöne Zahl. 2.100 Hallen. Dazu nochmal 500 Außenplätze. Allerdings muss man sagen, wie dies 23, wieder nicht gut. Also Vorrunde wieder top, aber dann kriegen sie sich in die Amis. Ne? Also Vierter geworden, sogar das Bronzespiel noch gegen Lettland mit 3-4 verloren, ne? Weil die Riesenparty da von den Letten da in Tampere. Also man muss schon sagen, USA, jedes Jahr denkt man, oh, dieses Jahr könnte es mal soweit sein, sie könnten zum ersten Mal seit Jahrzehnten die Weltmeisterschaft gewinnen, aber sie tun es wieder nicht. Mal sehen, ob es dieses Jahr klappt.
Ich muss sagen, dass sie gegen Deutschland letztes Jahr bis knapp eineinhalb Minuten vor Schluss noch geführt haben mit 3-2. Dann kam Nöbels, dann kam natürlich Tiffels in der Verlängerung. Dann auch in der Verlängerung gegen Lettland eben verloren, wie du gesagt hast. Was ich halt einfach krass finde, ist, dass die USA erst zweimal Weltmeister geworden sind. Ja. 1933 und 1960. Und was ich fast noch krasser finde.
Und 60 war es ja eigentlich ein Olympiasieg.
Genau.
Ne? Ja, also eine reine WM haben die noch nicht gewonnen.
Und was ich noch krasser finde, ist, dass sie seit 1960 auch nie Silber geholt haben. Auch in den letzten Jahren, die waren nie im Finale. Immer kurz davor gescheitert. Also eigentlich unglaublich, wenn du siehst, was sie vor allem aktuell auf U18-Level natürlich haben. Logisch ist dann immer das Thema, das sind dann meistens NHLer und die USA kommen oft oder sind oft mit College-Mannschaften zu Weltmeisterschaften angereist oder mit College-Spielern, ein paar NHL-Spieler und vielleicht noch ein, ja, NHLer, die aber vielleicht nicht so bekannt sind. Das ist in diesem Jahr definitiv anders. Wir haben ja da mit den Ohren geschlackert, als wir die ersten 15 gesehen haben. Und jetzt, nachdem der Kader da aufgefüllt ist, sieht es nicht so viel schlechter aus. Also, es steht da einmal AHL mit Matt Cassel, zweimal oder dreimal NCAA. Da geht es aber auch um Leonard und Smith, die kommen werden und gedraftet sind und in die NHL kommen werden mit Trey Augustin im Tor. In NCAA und sonst ist alles NHL. Und da haben wir halt so Spieler wie in der Verteidigung. Ein Luke Hughes, ein Seth Jones, ein Jake Sanderson, ein Zach Werenski. Wir haben im Sturm Boldy, Caulfield, wir haben Goodrow mit dabei, Hayes mit dabei. Ich mache das jetzt alles nach Alphabet, aber Nelson, Pinto, Tkachuk natürlich und Seagrass, dann vielleicht die größten Namen noch hinten raus. Also wir haben einfach ein, ja, würde ich schon sagen, brutales Lineup bei der bei den USA. Vor allem im Sturm würde ich sagen, von den Namen in der Breite sogar das krasseste Lineup, sogar verglichen mit Kanada.
Ja, finde ich auch.
In der Breite, ne?
Ja, genau. Und du siehst halt auch diese Entwicklung, die wir ja schon in einem der vergangenen Podcasts mal angesprochen haben, dass du halt merkst, es wird bald Olympia geben, es wird bald ein World Cup geben, wenn auch nur dieses Vier-Nationen-Turnier erstmal. Aber du merkst, dass halt Spieler sich wieder mehr in den Fokus bringen wollen bei der Nationalmannschaft und dann eben nicht absagen bei so einer WM. Und vor allen Dingen merkst du auch, dass der Verband sich denkt, wir sehen das so als einen Zyklus an. Also jetzt die Weltmeisterschaften, dieses Four-Nations-Turnier und halt Olympia. Und da gibt es manche, die vielleicht unter anderen Umständen erstens vielleicht gar nicht erst angefragt worden wären, aber vielleicht auch von sich aus gesagt hätten, wir kommen nicht. Aber jetzt kommen sie halt. Und wenn wir gerade bei Schweden schon die 20 Tore-Leute gelobt haben, also die Amerikaner haben einfach mal 30 Tore bei. Brady Tkachuk hat einfach 37 Tore dieses Jahr gemacht. Brock Nelson 34. Dann kommt so ein Caulfield hat fast 30 gemacht. So ein Boldy hat fast 30 gemacht. Und dann kommen doch so Typen hinzu, die immer was fürs Highlight-Video machen. So ein Goodrow. So ein Trevor Zegras vor allen Dingen. Auf den freue ich mich. Ich bin ja gespannt, ob er Michigan auspackt und der Fetzer da an Mikro und völlig eskaliert. Aber das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die wird richtig Spaß machen.
Ja. Das auf jeden Fall. Wenn du die Center-Position noch ansprichst mit Seagrass, da haben sie Hayes, Nelson, ja, das sind alles NHLer. Ich frage mich so ein bisschen, wie die USA auch spielen werden. Ich denke, die werden wieder ihr schnelles Umschaltspiel, läuferisch stark, vor allem natürlich von der Qualität her im Sturm. Flügel, wieder mal, ne? Hatten wir vor kurzem auch schon mal, ja, die besten Torhüter kommen aus Finnland, die besten Verteidiger aus Schweden, die besten Center aus Kanada, die besten Flügel aus den USA. Besten Trainer aus Deutschland? Egal. Wie sie spielen werden und ob Seagrass da ja auch aufzocken wird oder ob einfach die USA einen ganz anderen Stil spielen, aber die Mannschaft ist auf jeden Fall ja überragend. Und mein Player to watch ist tatsächlich, du hast ihn schon genannt, aber Brady Tkachuk hat einfach 37 Tore geschossen in dieser NHL-Saison und zum dritten Mal in Serie die 30-Tore-Marke geknackt, hat schon Gold mit der U18 geholt, hat Bronze mit der U20 geholt und spielt jetzt seine erste A-Weltmeisterschaft. Mannschaftskollege von Tim Stützle in Ottawa. Und keine sehr erfolgreiche Saison. Persönlich vielleicht schon, was die Zahlen anbelangt, aber mit Ottawa nicht. Und jetzt so die WM dann halt einfach nochmal die Möglichkeit, da positiv rauszugehen. Ne? Und also der will ja die unbedingt spielen, sonst wäre er nicht da.
Meiner ist Luke Hughes, der jüngste der drei Hughes-Brüder. Die anderen beiden natürlich leider nicht dabei. Also einerseits hat sie Playoff spielen, andererseits, warum ist Jack Hughes eigentlich nicht dabei? Hat er keinen Bock? Ich weiß gar nicht. Egal. Auf jeden Fall Luke Hughes hat der jüngste auch hochgedraftet, auch so ein Top-Talent in der Verteidigung. Und ich bin mal gespannt, wie er sich auf dem Niveau so macht. Er hat ja eine 82er-Saison in der NHL gespielt, hat auch fast 50 Punkte gemacht. Also war wirklich stark dafür, dass die Devils ja insgesamt keine gute Saison hatten. Und ich denke, bei ihm ist es ähnlich wie bei Tkachuk, dass er sich denkt, komm, jetzt doch die Saison mal schön beenden und sich halt wie auch alle anderen ins Spiel bringen für die großen Turniere, die noch folgen.
Jack Hughes hat doch diese Schulteroperation. Ist jetzt auch schon wieder ein Monat her, dass das bekannt wurde. Aber genau, der ist verletzt, deswegen ist er nicht mit dabei.
Alles klar.
Dann machen wir weiter mit der Slowakei in dieser
Gruppe. Die Slowakei. Ja, da kommen wir dann nämlich zu so einem Punkt. Das ist eins dieser Länder, wo du sagst, hey, wie können die denn erst so kurz dabei sein? Aber gut, sie waren halt jahrelang kein eigenständiges Land, waren ja Teil der Tschechoslowakei. Deshalb sind die Slowaken erst seit 1993 Mitglied in der IHF, steht in der Weltrangliste auf Rang 9. Das ist ja auch ungefähr so die Range, wo man so erwartet. Also hinter den Top 6 in diesem Bereich mit Schweiz und Deutschland zusammen. Und dann ist halt immer die Frage, wie sich das gerade sortiert, aber die Slowaken nur auf Rang 9, obwohl sie ja bei Olympia Bronze geholt haben beim letzten Mal. Ne? Aktive Spieler klingt erstmal wenig, 11.829, aber die Slowakei ist halt auch nicht so groß. Ne? Hallen, dafür im Verhältnis zur Größe des Landes sehr viel. 94 Eishallen gibt es in der Slowakei, dazu noch 19 Outdoor-Plätze. Und wie lief es 2023? Ja, Vorrunde raus, nur auf Platz 5, haben nicht das Viertelfinale erreicht, war natürlich eine Enttäuschung, aber vergessen wir nicht, wie gesagt, dass kurz zuvor Olympia Bronze stand.
Genau, und das ist halt so der Unterschied die letzten Jahre. Du hattest diesen großen Erfolg, natürlich mit einem gewissen Juraj Slafkovský bei Olympia 2022, 7 Tore in 7 Spielen, MVP, dann an Nummer 1 gedraftet. Shimon Nemets hinter Slafkovský an Nummer 2 gedraftet, war da auch mit dabei. Bei der Weltmeisterschaft seit 2012, da haben sie Silber geholt. Die Slowaken natürlich eine andere Spielergeneration, nie übers Viertelfinale hinausgekommen. Also das ja, wäre dann schon ein Erfolg, denke ich mal, eben unter die letzten 4 einzuziehen. Ja, was haben wir eben mit diesem Slafkovský und mit dem Shimon Nemets? Da sind die anderen Spieler größtenteils entweder auch in Nordamerika in der NHL, AHL oder in Tschechien oder in Schweden. Was natürlich schon auch wieder zeigt, die spielen halt in richtig guten Ligen und es kommt halt einfach bei der Slowakei aktuell wieder so eine Spielergeneration heran. Ich meine, die ganz großen Tage mit Namen wie Hossa, wie Gaborik, wie Čara natürlich, die sind vorbei und wir haben da bei der Slowakei genauso wie auch bei Tschechien in den letzten Jahren gesehen, okay, da wurde wieder was gemacht, da kommen wieder hohe Draftpicks, da sind auch jetzt in der Mannschaft, also Slafkovský und Nemets natürlich mit den beiden 20-Jährigen, aber dann noch so, ja, noch so ja, 10 Spieler, die noch keine 25 sind, sogar mehr, also eine echt junge Mannschaft und dann halt so alte Schlachtrösser, würde ich sagen, wie ein Tomáš Tatar, der mittlerweile 33 ist, aber ja auch noch in der NHL spielt. Wir haben einen Peter Čeresňák wieder mit dabei, Lukáš Cingel, alles so Namen, die man kennt, also auch von den Turnieren, aber Peter Čechlerik. Was mir da fehlt, ist irgendwie so, die Slowakei sind, glaube ich, ein Gegner, gegen den willst du eigentlich nicht spielen. Also es ist immer unangenehm, schwierig zu schlagen, auf jeden Fall. Aber so, genau, ja, schnell, hart. Aber so dieser richtig große Wurf, jetzt mal abgesehen von Olympia-Bronze damals, gelingt ihnen bei den Weltmeisterschaften nicht. Es ist dann immer, irgendwas ist im Weg. Und letztes Jahr war es eben sogar schon die Gruppe, die sie nicht überstanden haben.
Ja, sie schießen halt zu wenig Tore, ne? Also beim letzten Turnier haben sie nur 15 Tore geschossen. Das finde ich in 7 Spielen ein bisschen wenig. Und warum es generell nicht mehr so läuft, ja, weil du es genau richtig gesagt hast, die große Generation ist halt weggebrochen. Und da gab ja auch echt Verbandsschwierigkeiten da in der Slowakei, viele Streitigkeiten und zurücktretende Vorstände und ich glaube sogar gewisse Gerichtsprozesse gab es da und alles mögliche. Also das slowakische Eishockey hat echt keine guten Jahre hinter sich. Jetzt kommt halt, wie gesagt, diese neue Generation und ich gehe mal direkt rüber zum Player to Watch. Ich nehme aber trotzdem einen aus der alten Generation, denn ich nehme Tomáš Tatar. Irgendwie fand ich den immer geil. Eigentlich ist ein geiler Spieler.
Kennst du das Video schon, ne? Kennst du das Video schon, oder? Von dem einen Typen. Ja. Kennst du schon, oder? Von dem einen Typen, ich glaube, das ist ein Montreal-Fan oder so. Und dann kommt die Kamera und sagt, Tomáš Tatar!
Ja, aber das ist auch ein geiler Name einfach. Und ich meine, man verbindet ihn natürlich vor allen Dingen mit Detroit, wo er seine großen Jahre hatte, wo er nicht diverse Male, aber auch mal über 50 Punkte gemacht hat. Dann bei Montreal war er ja auch nochmal ganz gut. Zuletzt war er dann dieser klassische Journeyman, ne? Also New Jersey, Colorado, jetzt noch mal gewechselt nach Seattle. Ja, ich gucke ihm trotzdem gern zu und jetzt mit 33 wird er so ein bisschen so der Kopf dieser Mannschaft sein und das neben dem jungen Slafkovský und ja, bin ich sehr gespannt, wie er so auftritt.
Ja, da muss ich praktisch Slafkovský eigentlich nehmen.
Ja, ich habe ihn extra überlassen.
Ja, danke. Die erste Saison in der NHL war nicht gut als First-Overall-Pick wird von dir erwartet, dass du gleich in der Liga spielst. Normalerweise hat 39 Spiele gemacht, 22, 23, 10 Punkte, also auch nur 4 Tore geschossen. Aber jetzt die zweite Saison schon deutlich besser mit 50 Punkten, 20 Tore gemacht, also 20 Tore, 30 Assists. Komplette Saison gespielt, alle 82 Partien für die Montreal Canadiens. Und eben, ich habe dann doch noch im Hinterkopf eben, dass er bei Olympia diese 7 Tore gemacht hat in 7 Spielen. Und letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft war er auch nicht so, oder 2022 letztes Jahr noch nicht gespielt. Aber 2022 bei der Weltmeisterschaft war ja auch nie so schlecht mit 9 Punkten in 8 Spielen. Also diese europäischen Turniere, die er schon hatte, zumindest in diesem Jahr 2022, waren erfolgreich. Und ich bin sehr gespannt, was er jetzt eben zeigt mit einem erfolgreichen Jahr NHL hinter sich.
Ja, was man auch bitte nicht vergessen darf, der Mann ist vor 5 Wochen erst mal 20 geworden. Ne? Ja. Also dass der vielleicht mit 18, 19 in seinem ersten NHL-Jahr, gerade bei auch einem schlechten Team und den riesen Erwartungen, die in Montreal grundsätzlich da sind, plus bei ihm nochmal kommen, weil er ja für viele ein überraschender Nummer 1-Pick war, das musste der auch erstmal alles verarbeiten. Ne? Neue Stadt, neues Leben, neue Liga, alles Mögliche. Und ich finde, jetzt im zweiten Jahr deutet er schon echt an, was er kann. Und ich glaube, an dem werden die Canadiens noch Freude haben. Aber wenn so ein richtiger Superstar wird, lass mal dahingestellt sein. Aber der wird noch sehr viel mehr zeigen, als er bisher gezeigt hat.
Nächstes Team in dieser Gruppe, Lettland. Eine Mannschaft, die Deutschland hinter sich lassen sollte. Ja, du hast, um ins Viertelfinale zu kommen, du hast Schweden, USA, um vielleicht die Gruppenkonstellation mal so ein bisschen auch mit reinzunehmen. Und dann, also Schweden, USA, gehe ich davon aus, dass die ins Viertelfinale kommen. Und dann kämpfen eigentlich, würde ich mal sagen, auf jeden Fall Deutschland, Lettland, Slowakei um zwei Plätze. Kann natürlich auch sein, dass da noch eine Überraschung gibt. Aber so malt man sich das, denke ich, vorher auf.
Absolut. Lettland ist natürlich auch ein Land, das nicht immer eigenständig war, weil er Teil der Sowjetunion, ist aber trotzdem, weil es vorher schon unabhängig war, 1931 schon in der IHF durch Unterbrechung, aber trotzdem auch ein ganz altes, traditionelles Eishockeyland in der Weltrangliste, Platz 10. Ich finde, das spiegelt das ganz gut wider. Aktive Spieler gibt es 8.859. Auch das klingt erstmal sehr, sehr wenig. Man denkt, wie, da spielen nicht mal 10.000 Leute Eishockey in Lettland. Ja gut, das Land hat nur 1,8 Millionen Einwohner. Das ist ungefähr so groß wie Hamburg. Also dafür finde ich die Zahl von, sagen wir mal grob, 10.000 Leuten schon echt krass. Und auch die Hallen können sich sehen lassen. Immerhin gibt es 24 Hallen. Stellt euch mal vor, alleine Hamburg hätte 24 Eishallen. Ne? Also das ist schon krass. Dazu gibt es 3 Outdoor-Plätze. Wie lief es 23? Ja. Wie lief es? Es lief perfekt. Also nicht ganz perfekt, aber Heim-WM, Riesenstimmung, große Spiele und dann sogar noch Bronze geholt. 4-3 in den USA. Ich weiß, das war auf jeden Fall der beste Tag eigentlich vergangenes Jahr in Tampere, wo da irgendwie 5.000, 6.000, 7.000 Letten darüber gekommen sind und dann einfach komplett gefeiert haben in der Halle davor. Das war schon schön zu sehen.
Davor eigentlich bei allen Turnieren immer so um Platz 10 rum. Also die Letten sind einfach eine absolut solide Mannschaft, die selten in Abstiegsgefahr gerät, aber sich dann auch nicht so oft im Viertelfinale wiedergefunden hat. Und dann haben sie eben jetzt letztes Jahr diesen Ausreißer gehabt mit der Bronzemedaille. Natürlich mit Arthur Schilovs im Tor. Der ist aktuell noch mit Vancouver in den Playoffs in der NHL. Aber wenn wir uns mal anschauen, Letten im Tor, ja, sah eigentlich immer gut aus. Wir haben jetzt natürlich Kristaps Gudlevskis mit dabei, den DEL-Torwart des Jahres mit Bremerhaven im Finale gewesen. Sehr, sehr starke Saison gespielt. Und Elvis Merzlikins ist auch wieder mit dabei. Ansonsten finde ich diese Truppe deswegen interessant, weil die ja relativ weit verstreut sind jetzt so von den Vereinen her. Also du hast 13 verschiedene Ligen, in die diese Mannschaft spielt. Ja, könntest du dir vielleicht denken, okay, wenn die eigene Liga nicht so gut ist, dann spielen die halt vielleicht... Ja,
wie soll die auch gut sein mit 1,8 Millionen Einwohner?
Ja, klar, aber dann spielen die halt vielleicht zusammen in, was ich, dann spielen die alle in Tschechien zum Beispiel, ja, oder die spielen alle in der Slowakei. Das sind 13 verschiedene Ligen in Europa und Nordamerika. 6 in Tschechien, das ist sozusagen der größte Block, aber in einem 24er, 25er Kader mit 6 aus einer Liga einen Block zu haben, ist schon echt faszinierend, aber es sind dann doch immer wieder die gleichen Namen, die man halt eben auch kennt. Also der alte Daugavinsch ist wieder mit dabei, der alte Indrasis ist wieder mit dabei. Ja, du hast halt so einen Tjakals zum Beispiel, der schon die Bukats oder den Bukats jetzt in dem Fall nochmal, die Richards Bukats, Torhüter eben mit Merzlikins, der immer wieder mit dabei ist, Gudlevskis, also Oskar Stibulkis, also du kennst die irgendwie alle, aber die sind dann halt nach dir, kommen zu der Weltmeisterschaft zusammen und nach der Weltmeisterschaft sind sie eben wie fast wieder über die ganze Eishockey-Welt verstreut.
Absolut. Und dann nehme ich direkt meinen Player to watch. Das ist nämlich der von dir eben erwähnte Indrasis, der alte Mann. Also er ist jetzt 33, so ist nicht. Aber irgendwie, der steht so sinnbildlich ein bisschen für das Team für mich. Also so ein harter Typ, der aber auch skaten kann, der schießen kann. Also irgendwie kann er alles. Ne? Ist jetzt
Michigan, nicht Top. Michigan gemacht in der DL.
Ja,
ne?
Sicher.
Also irgendwie der zweite ist Michigan, der hier schon erwähnt wird. Von mir.
Von dir, wirklich. Ne? Ganz großes Lob. Also natürlich macht er nicht alles auf Top-Niveau. Das ist auch klar. Aber ich finde, das ist so der klassische lettische WM-Spieler, der irgendwie immer für Tore gut ist, immer für eine giftige Aktion gut ist. Und ich meine, der hat ja auch schon Erfolge gefeiert. War sehr lange in der KL, sei es in Riga, sei es in Moskau. Dann war er sogar in der Schweiz, da hat es nicht geklappt. Ich fand auch in Deutschland, in Schwenningen, vorvergangene Saison, muss man jetzt ja sagen. Ja, war okay, aber hat mir nicht so richtig gefallen. Ich habe mir mehr erwartet, aber dann geht er jetzt dieses Jahr nach Schweden, also zugeben natürlich auch nicht in die erste Liga, aber trotzdem und macht da nochmal deutlich mehr als einen Punkt pro Spiel. Also ist auf jeden Fall ein guter Mann, dem man immer gut zugucken kann, finde ich. Auf den freue ich mich.
Ich gehe weg von Indrasis, Daugavinsch und den Goalies. Ich entscheide mich für Dans Lotschmelis, weil das eben so die neue Generation der Spieler ist. An 122 von den Boston Bruins gedraftet. Aktuell spielt er am College in der NCAA an der UMass. War davor in Schweden bei Luleå. Also da haben wir wieder diese Versprengtheit irgendwie über die ganze Welt. Ne? Und dann eben nach Nordamerika gewechselt. Kapitän der U20. Und ich glaube, wenn die Letten was reißen wollen, dann brauchen sie natürlich von ihren erfahrenen Spielern da auf jeden Fall auch die Punkte und die erfolgreichen Aktionen, aber auch diese Jungen und da sind ein paar Anfang 20-Jährige mit dabei. Und nicht nur Lutz Schmeli ist gedraftet worden, auch Raivis Ansons, der ist gedraftet worden, zwar auch nicht früher, aber an 149 von den Pittsburgh Penguins. Also da gibt es so ein paar, die zumindest auch wieder in das Blickfeld der NHL geraten sind. So viel zu Lettland. Dann sind wir schon bei Frankreich in dieser Gruppe.
Frankreich, auch eine ganz alte, traditionelle Eishockey-Nation, sogar Gründungsmitglied 1908 in der IHF, Weltrangliste Platz 13 und, was mich ein bisschen überrascht hat, ehrlich gesagt, fast 20.000 aktive Leute, also 19.467. Und ja, in Frankreich wird Eishockey gespielt, da gibt es natürlich auch Wintersport, gerade so in der Alpenregion oder in Rouen ist ja die ganz große Eishockey-Hauptstadt da, aber grundsätzlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so viele Leute spielen. Das ist gar nicht viel weniger als Deutschland. Hallen gibt es auch 125, war ich auch überrascht von, dass es so viele sind. 27 Outdoor-Dinger noch dazu. Wie lief es 2023? Ja, okay. Vorrunde sind sie Platz 6 geworden, hatten nichts mit dem Abstieg zu tun, waren aber auch weit weg vom Viertelfinale und das dürfte auch jetzt das Ziel sein.
Ja, und du hast aber jetzt gesehen, zwei Testspiele gegen Deutschland, dass du die auch nicht unbedingt auf die leichte Schulter nehmen darfst. Du hast bekannte Namen, die auch in Deutschland gespielt haben, Bertrand oder immer noch spielen, Charles Bertrand, Anthony Reck, das sind halt so zwei Zocker eigentlich. Ja, da kannst du mal sagen, okay, da fehlt vielleicht so ein bisschen die Defensivarbeit, aber dann hast du einen Pierre-Édouard Bellemare mit dabei, wieder mal natürlich auf der Center-Position, der dann in der NHL eher der Rollenspieler ist, aber dann auf internationalem Niveau ja, dann vielleicht auch wieder scoren kann. 13 Spieler aus der Ligue Magnus, die natürlich dieses absolute Top-Niveau nicht hat. Insofern denke ich auch, dass Frankreich sich so in der Mitte dieser Gruppe ansiedeln wird mit der Mannschaft. Aber noch einmal, ja, Deutschland hat jetzt im letzten Testspiel die auch erst nach Verlängerung geschlagen. Die hatten dann dieses Comeback-Spiel im ersten Testspiel, wo sie dann auf einmal heiß gelaufen sind. Ich glaube, das ist auch das Ding, wenn die mal heiß laufen, wenn die Offensive mal heiß läuft, wenn die ins Laufen kommen, ne? So ein paar, die das Tor treffen, haben sie schon mit dabei. Und unter anderem übrigens auch dabei Kevin Bozon, der Sohn von Philippe Bozon, der ja mit den Adler Mannheim in den 90er Jahren, Ende der 90er, 97, 98, 99 jeweils deutscher Meister geworden ist, auch in der Hall of Fame der IHF. Und mein Player to watch ist allerdings Stefan Da Costa, der in der KHL spielt. Ja, dann erzähl. Er spielt in der KHL bei Automobilist Jekaterinburg. Jetzt 54 Punkte gemacht während in 60 Spielen in dieser Saison.
Allerdings, und das ist ja nicht irgendeine Mannschaft, ne, sondern, also Da Costa, ich fand den jetzt auch in den Testspielen echt stark. Ich meine, er hat ja dieses eine Highlight-Tor gemacht, ich habe das zum 4-3, wo alle umkurvt hat, das war schon krass. Und generell finde ich, dass die Franzosen, ja, du hast recht, die meisten spielen in der eigenen Liga, aber generell finde ich trotzdem, dass die schon mehr Erfahrung hat, als man so auf den ersten Gedanken irgendwie im Kopf hat. War ein komischer Satz, ne? Aber du weißt, was ich meine. Also ich meine, die haben wie gesagt Leute aus der NHL, aus der KHL, aus Tschechien, aus Finnland, aus der Schweiz, eben wie aus Deutschland, die erwähnten Bertrand und Reck. Ist gar nicht so verkehrt, finde ich, für ein Land, das jetzt nicht unbedingt den Anspruch hat, eine Medaille zu holen. Und wie gesagt, Da Costa, ja, also ist so ein bisschen neben Bellemare, der ist allerdings auch schon 39, ist er so ein bisschen so der Star des Teams und auf jeden Fall der offensiv für Punkte sorgen soll. Und das hat er, wie gesagt, in der KHL mit fast einem Punkt pro Spiel dieses Jahr echt gemacht.
Ja, und jetzt auch zum zweiten Mal in Serie 50 plus Punkte in der KHL, hat auch mal ein paar NHL-Spiele gemacht, Da Costa, zwischendrin mal kurz in der Schweiz, also wirklich in Top-Ligen gespielt. Und damit wir uns nicht komplett doppeln, nehme ich jetzt Bellemare noch mit dazu, der ja seit fast 20 Jahren nicht mehr in Frankreich spielt, ja, sondern erst in Schweden war, ja, bei Leksands IF, dann bei Skellefteå und dann eben, ja, jetzt auch schon jahrelang in der NHL, erst bei den Philadelphia Flyers, dann war er in Vegas, war bei Colorado, bei Tampa, jetzt mittlerweile ist er bei den Seattle Kraken gelandet und überall ist er halt ein Spieler, der, ich glaube, der noch kein einziges Mal 10 Tore gemacht in einer NHL-Saison, so ist es.
Und ja, dafür ist er aber nicht da.
Ne? Genau, ist er nicht, ne, genau. Er ist ein schneller Spieler und Penalty-Killer, vielleicht eher am Bullypunkt da und diese Rolle plus ein bisschen mehr Scoring soll er dann auch für Frankreich bei der Weltmeisterschaft.
Auch ein wichtiger Kollege, ja, ne? Der kann dich auch mal richtig in die Bande hauen, ne, oder auch in Zweikämpfen generell, ne? Der weiß schon, wie es geht.
Kasachstan ist die nächste Mannschaft, die wir
Kasachstan,
haben.
Kasachstan, das ist wieder ein Land, was es lange Zeit nicht gab, deswegen erst seit 1992 in der IHF, Weltranglisten Platz 15, finde ich sogar fast ein bisschen wenig. Aktive Spieler grob 10.000, Hallen 54, aber dazu, was man nicht vergessen darf, da ist es ja nicht immer so warm, fast 200 Outdoor-Plätze. Und da wird natürlich auch viel Eishockey gespielt und ähnlich wie bei Frankreich, 2023 Vorrunde Platz 6. weder abschiedsgefährdet noch irgendwie in Gefahr, noch länger da bleiben zu müssen.
Viertes Jahr in Serie in der A-Gruppe oder bei der AWM. Vorher war es so ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft, aber jetzt haben sie sich etabliert. Letztes Jahr in der Gruppe nicht nur Slowenien geschlagen, sondern die dann abgestiegen sind, sondern auch Norwegen hinter sich gelassen. Beide bezwungen eben und auch gegen die Slowakei.
Haben die vor zwei Jahren nicht bei die USA geschlagen?
Muss ich nochmal nachschauen. Aber so, ne? Letztes Jahr haben sie auch gegen die Slowakei nach Penaltyschießen gewonnen. Und eine unglaublich unangenehme Mannschaft. Oder es spielen 18 Total. In der KHL, also da haben wir diesen dicken Block und es ist halt dann immer noch, auch wenn die meisten Spieler oder alle Spieler seit der Ostblock zerbrochen ist oder als der Ostblock zerbrochen ist, als die Sowjetunion zerbrochen ist, dann noch gar nicht geboren waren, aber es ist halt eben dann doch sowjetische Tradition so ein bisschen, also da auch in diesem Land einfach hat die Sportart einen Stellenwert. Und ich komme gleich mal zu meinem Player to watch, Nikita.
Warte mal, ja? ich muss sagen, also Kasachstan hat bei der WM 22 gegen Deutschland gewonnen. Das war das.
Das war das Ding, genau, ja, ja.
Genau, die haben die Deutschen geschlagen. Und wie du richtig sagst, das ist echt eine unterschätzte Truppe und das ist auch wirklich eine giftige Truppe, finde ich. Wenn man sich das mal ansieht, also du hast die ganzen KHL-Spieler angesprochen, aber man darf ja nicht nur vergessen, dass die alle in der Liga spielen, die meisten spielen noch im selben Verein. Und das ist natürlich wirklich ein Vorteil, wenn du da zusammen aufkommst und du hast zwei, drei Reihen, die sich das ganze Jahr über vom Verein her kennen. Allerdings muss man sagen, wer weiß, ob das noch lange so ist, denn, wie die Eishockey News ja auch schreibt, die KHL will ja ihre Playoffs auch nach hinten verschieben, analog zur NHL, weil man ja sich denkt, wenn wir eh gesperrt sind für die Weltmeisterschaft, brauchen wir da auch keine Rücksicht drauf nehmen. Wenn die KHL wirklich sagt, wir schieben die Playoffs nach hinten, hätte Kasachstan natürlich ein Riesenproblem, weil dann quasi da mindestens drei Viertel des Kaders nicht mehr mitspielen könnten. Also wenn sie denn in die Playoffs kommen.
Mein Player to watch ist Nikita Michailis von Metallurg Magnitogorsk. 19 Tore, 19 Vorlagen in dieser KHL-Saison. Sechsmal in Serie auch in der KHL zweistellig getroffen. Die letzten Jahre auch bei den Weltmeisterschaften für Kasachstan immer einer der besten Scorer. Und ja, dann einer, auf den wir auf jeden Fall schauen bei diesem Turnier.
Ja, mein Spieler kommt vom selben Club, der heißt nämlich Arkadi Schestakov, hat immerhin 38 Punkte dieses Jahr gemacht in der KHL und das, wie gesagt, für den Meister. Das ist auf jeden Fall ein Mann, der weiß, wie man Eishockey spielt und ich glaube, das ist der, auf den Kasachstan so ziemlich mit am meisten bauen wird, was die Offensive angeht und ein bisschen Offensive brauchen sie. Also, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass sie dieses Jahr das Viertelfinale erreichen, aber so Spiele gegen Polen musst du gewinnen und vielleicht auch nochmal eins gegen Lettland oder Frankreich oder sowas und dann bist du wieder sicher drin und da wird es vor allen Dingen auf Schestakov ankommen.
Polen, schon angesprochen, der Aufsteiger in dieser Gruppe.
Auch ein Land, was deutlich mehr Eishockey-Tradition hat, als man so denkt. Ne? War sehr oft bei Weltmeisterschaften dabei, auch bei Olympia schon dabei und so. Ist in der IIHF seit 1926, steht in der Weltrangliste zwar aktuell auf Platz 22, das ist sehr, sehr wenig. Aber das liegt auch daran, dass das Land halt lange nicht dabei war. Ist ja zweimal in Folge jetzt aufgestiegen. Aktive Spieler allerdings schon wenig, weil Polen hat ja auch ein paar Einwohner. Und das sind nur 3.428. Also es gibt quasi nur 4.000 Leute, die Eishockey spielen in Polen. Es gibt auch nur 26 Eishallen da. 10 dazu Outdoor-Plätze noch. Also das ist natürlich schon wenig. Da ist sehr, sehr viel kaputt gegangen in den letzten Jahrzehnten im polnischen Eishockey. Aber wie gesagt, die Tradition ist grundsätzlich da und vor allen Dingen die jüngere Vergangenheit sehr erfolgreich. Zweimal in Folge aufgestiegen, die Release 2023, zweiter bei der BWM. Und ich mache mal direkt weiter, worauf ich echt treue bei der WM jetzt, die Fans von den Polen. Weil Ostrava ist ganz nah an der polnischen Grenze und das ist für die natürlich was ganz Besonderes, zum ersten Mal seit 20 Jahren jetzt wieder in der A-Gruppe dabei zu sein. Da werden tausende polnische Fans da sein und ich kann mir vorstellen, dass da richtig gute Stimmung ist.
Ja, und die werden sie auch brauchen, die Fans, um eben die Klasse zu halten. Die werden sich dann streiten mit Kasachstan, vielleicht mit Frankreich, eben irgendwie den vorletzten Platz zu ergattern und drin zu bleiben und dann auch mal den Klassenerhalt zu schaffen in der A-Gruppe. Haben letztes Jahr bei der BWM nur gegen Großbritannien verloren, das nach Verlängerung, sonst alles gewonnen. 17 Spieler aus dem Kader spielen auch in Polen, spielen zwei ja. In Deutschland, allerdings nicht in der DEL. Also Torwart David Sabolotny ist in Frankfurt sogar geboren, vergangene Saison in Freiburg gewesen, jetzt nächste Saison in Bietigheim, also dann in der Oberliga. Und Pavel Dronia spielt seit 2013 in Deutschland, anfangs eine Saison in Schwenningen, dann in Bremerhaven, Frankfurt und seit 2018 in Ravensburg. Player to watch ist der Mann, der sie hochgeschossen hat Kapitän Christian Tubinski, letztes Jahr bei der B-Weltmeisterschaft bester Torschütze, 6 Tore und auch bester Scorer mit 11 Punkten und dann auch zum besten Stürmer ausgezeichnet des Turniers. Mal schauen, wie er sich dann ja, gegen die USA, gegen Schweden, gegen Deutschland, Slowakei, gegen solche Kaliber dann schlägt.
Ja, also ich muss zugeben, ich habe nicht viel Plan von dieser Mannschaft, wird mich jetzt bald mit der mehr beschäftigen.
Ich schon, hast doch gehört.
Deshalb habe ich einfach mal den genommen, der dieses Jahr in der polnischen Liga am besten gescored hat, und das ist Patryk Wronka, hat immerhin 55 Punkte gemacht in 39 Spielen. Das kann sich schon sehen lassen. Ich bin gespannt, ob er auf dem Level auch ansatzweise es schafft, den Puck ins Tor zu schießen. Ja. Nötig wird es, weil sonst geht's relativ schnell wieder runter, und die sind natürlich der Abschiedskandidaten Nummer 1, weil sie ja eben nicht nur einmal, sondern zweimal in Folge aufgestiegen sind. Also das war, glaube ich, auch vielleicht nicht ganz so geplant. Ich glaube, die aktuelle Generation hat vielleicht so ein bisschen zu viel geschafft, als man ursprünglich dachte, ehrlich gesagt. Aber es wird sich niemand beschweren. Es ist ja auch schön, dass die Polen wieder dabei sind, weil, wie gesagt, grundsätzlich haben die schon Tradition. Es ist immerhin die 24. AWM-Teilnahme, ne? Also das ist schon okay.
Stürmer Patryk Wronka, übrigens weder verwandt noch verschwägert mit Willi Wronka.
Jetzt kommt ein Hammer-Gag. Das, ja. Wie geht's weiter hier? Sag mir ein Land.
Nee, warte. Wronka auch noch, kann ich dir sagen, der schnell und wendig, ja, bei 1,71 Körpergröße, ja, den musst du in den Griff bekommen. Also, wie ihr hört es,
woher? Hast du einfach nur die Größe geguckt.
Woher? Ja.
Keine Ahnung. Vielleicht wiegt der 300 Kilo, kann sich gar nicht bewegen.
77 Kilo.
Ja.
Okay. Das war es eigentlich mit der Gruppe, außer da spielt ja noch eine Mannschaft.
Ja, Deutschland ist
noch
eine ganz kurze.
Eine Mannschaft spielt da noch, genau, Deutschland.
Ja, also in der IHF seit 1909, also nicht direkt am Anfang, aber relativ weit dabei. Weltrang ist aktuell Platz 5, viel besser war es selten. In Deutschland gibt es mit allem drum und dran, Männer, Frauen, Jugend, nur 23.771 Leute. Also klar, ist in den letzten Jahren gestiegen. Ich weiß nicht, ob die Zahl auf der IHF-Homepage jetzt schon aktualisiert ist. Man hört ja immer den Boom im Jugendbereich und so. Trotzdem ist das natürlich mit einem Land mit mehr als 80 Millionen Einwohnern wirklich nicht viel. Dasselbe gilt für die Eishallen. 143 Eishallen gibt es noch in Deutschland. Das waren mal deutlich mehr. Es gibt 76 Outdoor-Plätze, vor allen Dingen da unten, wo der Herr Fetzer lebt. Und ja, wie die ist 23, wissen wir alle. Silbermedaille, erst das Finale verloren gegen Kanada.
Schönster Outdoor-Platz natürlich in Schliersee, hast du vergessen. Ja, da geht zwar nur 20 Tage im Jahr Natureis, aber das ist der schönste auf jeden Fall in ganz Deutschland.
Ja, ich habe mal Fotos gesehen, die du geschickt hast, das sah wirklich ganz gut aus. Ja, die große Frage ist natürlich, also ich habe zwei große Fragen. Frage 1 ist, wie ist die Verteidigung ohne Seider und Kawanke? Und die zweite große Frage ist, wie geht das Team mit diesen gestiegenen Erwartungen um? Also auch wenn man natürlich sagen kann, das ist uns alles egal, das kommt nur von außen, wir gucken nur auf uns, wir haben unsere eigenen Ziele und eigene Ansprüche und sowas. Trotzdem, man wird das ja mitbekommen, und der Auftakt ist wieder schwer, und wenn es ähnlich läuft wie vergangenes Jahr, dass die ersten Spiele verloren gehen, könnte der Druck extrem steigen. Andererseits kann man natürlich aus der Erfahrung des Vorjahres auch ein bisschen frühstücken.
Ja, genau. Also ich hätte noch Fragen 3 und 4. Also das eine ist natürlich das Psychologische, was du eigentlich schon gesagt hast. Ne? Wie gehen sie mit dem Druck um, aber eben auch mit diesem Spielplan dann. Und die andere Frage ist halt auch, ja, hat Harry Kreis wieder das richtige Händchen. Das hat er letztes Jahr auf jeden Fall gehabt. Wir haben am Anfang gesagt, wer soll da die Tore schießen? Die haben die Tore jetzt schon geschossen. Jetzt hat er Justin Schütz nicht mitgenommen. Letztes Jahr haben wir auch gesagt, hey, die besten deutschen Torschützen sind nicht mit dabei. Kein Kamera bei der Weltmeisterschaft, kein Bock bei der Weltmeisterschaft, kein Schmölz bei der Weltmeisterschaft, kein Plachter war auch nicht mit dabei. Elitz hat sich dann noch verletzt. Na, wer soll da die Tore machen? Und es hat dann zu Silber gereicht. Aber ich denke, die Fragen versuchen wir auch im längeren Podcast, genau, längeren Vorschau zu Deutschland zu beantworten.
Genau, und dann gehen wir nochmal auf einen anderen, der nämlich nicht dabei ist dieses Jahr, der letztes Jahr schon dabei war, selber eine Rolle gespielt, Marcel Nöbels. Ich glaube, der wird gerade so ein bisschen vergessen, weil er halt verletzt ist, aber das ist echt schon bitter, dass Nöbels nicht dabei ist, ne? Muss man
absolut
sagen.
Soweit die Vorschau auf...
Machen wir noch einen Player to Watch?
Bei Deutschland?
Ich sag einfach nur einen Namen, JJ Peterka. Also kann er nochmal letztes Jahr Stürmer des Turniers und jetzt überragende NHL-Saison gespielt. Bin ich gespannt, ob er weiter so treffen kann.
Ja, da gehe ich dann gleich auf die Verteidigung und gehe tatsächlich auf Maxi Zuber, weil ich dann auch sehen will, wie er sich dann in diesem einen Jahr nochmal entwickelt hat, mit sogar jetzt NHL-Premiere, die er gespielt hat, AHL, da auch noch kurz in den Playoffs mit dabei gewesen und jetzt eben raus. Und ja, kann er da wirklich eine, ja, ähnlich wahrscheinlich Top-3-Rolle muss er ja spielen, nachdem Seider nicht mit dabei ist, nachdem Gawanke nicht mit dabei ist. Und auf der linken Seite würde ich ihn da jetzt mittlerweile fast schon, was die spielerischen Fähigkeiten anbelangt, auf der 1 sehen. Vielleicht noch mit Jonas Müller zusammen. Ja, Müller, Wissmann wird wohl ein paar sein, aber ich bin sehr gespannt, was Zuber spielen wird.
Ja, so ist es.
Das war die Gruppe B und die Gruppe A folgt natürlich in einem weiteren Podcast. Nochmal der Hinweis auf das Crowdfunding. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, ja, ihr habt diesen Podcast an den Start gebracht, ihr habt ihn angeschoben, aber könnt ihr natürlich weiter supporten, weil ihr sagt, ihr findet cool, was wir hier für eine Arbeit machen und schon vor dem Turnier. Es ist ja andersrum auch erstmal cool, dass vor dem Turnier schon einfach dieser Podcast so supported worden ist, dass wir sehr, sehr glücklich damit sind. Aber ja, wer Bock hat, kann gerne auch unterstützen. Ich finde auch krass, muss ich echt mal sagen, im Schnitt so um die 18 Euro habt ihr gezahlt. Das ist schon echt richtig geil.
Das ist echt krass. Vielen Dank dafür.
Dankeschön und dann hören wir uns bei der Vorschau zu Gruppe A wieder.
So machen wir das.
Das ist mein Willy-Wronka-Gag, den hast du nicht mitgekriegt, gell? Hast du nicht mitgekriegt.